Gerechtigkeit von Manuela Obermeier. Mittwochnacht, 21.31 Uhr. Das dritte Mal in 40 Minuten schaue ich auf die Uhr. Irgendwie weigert sich die Zeit, heute zu vergehen. Ich darf gar nicht dran denken, dass noch 9 Stunden vor mir liegen. Kein Anruf, kein Anzeigenerstatter, nichts. Selbst der Funk ist wie tot. Probeweise drücke ich die Sprechtaste. Man weiß ja nie. Am Ende tobt das Verbrechen und ich bekomme nichts mit, weil die Funkanlage defekt ist. Im Lautsprecher knackt es vertraut. Nein, am Funk liegt es also nicht. Es ist einfach eine dieser Nachtschichten, bei denen sich jede Stunde ins Unendliche dehnt. Immerhin ist da noch unser Übernachtungsgast in Zelle 1. 2 Kontrollgänge pro Stunde. Wenigstens etwas. Aber selbst die muss ich mir mit Martin teilen, wenn ich doch noch die Arbeit über uns hereinbrechen sollte. Wenn ich mir allerdings das Wetter so ansehe, werden wir wohl eher unter uns bleiben. Es regnet wie aus Eimern und dazu geht ein ziemlich fieser Wind. Da können Anzeigen erfahrungsgemäß warten. Ich stemme mich aus dem Bürostuhl und schnappe mir die Zellenschlüssel. Martin hebt fragend die Augenbrauen, aber ich winke ab. Die Randalephase hat er hinter sich. Jetzt pennt er vermutlich, wie immer. Und genau so ist es. Er liegt auf der Pritsche, schnarcht und dünstet die 1,2 Promille aus, die er jetzt noch haben dürfte, wie immer. Ich merke, wie sich meine Finger um die Zellenschlüssel krampfen, wie er da liegt, auf die Seite gedreht, in Embryohaltung, die Decke bis unter die Nase gezogen, wie die Unschuld persönlich. Noch vor 2 Stunden hat er wieder mal seine Frau zur Sau gemacht. Wahrscheinlich hat er sie auch geschlagen, aber sie hat wie immer nichts gesagt. Wenn die Nachbarn nicht die Polizei gerufen hätten, wäre das die ganze Nacht so weitergegangen, denn den Mut, etwas zu unternehmen, hatte der Herr Diplom-Ingenieur schon lange aus sie herausgeprügelt. Irgendwann hat sie ihn einmal angezeigt und war für ein paar Wochen im Frauenhaus, wollte ihn verlassen. Doch plötzlich zog sie ihre Aussage zurück und das Verfahren wurde eingestellt. Wut kocht in mir hoch. 3-mal hat er in den vergangenen 10 Monaten schon seinen Rausch bei uns ausgeschlafen. 3-mal wussten wir ganz genau, dass er sie zuvor geschlagen und bedroht hat. Doch weil sie beharrlich schwieg, blieb 3-mal nichts anderes als Ruhestörung hängen. Aber selbst dabei kam nichts heraus, weil die Nachbarn sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen wollten und sich auf einmal keiner mehr gestört fühlte. Und selbst wenn es doch einmal zu einem Verfahren wegen Körperverletzung kommen sollte, wird er kaum mehr bekommen als eine lächerliche Bewährungsstrafe. Schließlich hat er sich bisher nie etwas zu Schulden kommen lassen, hat eine anständige Arbeit, eine Wohnung, soziale Bindungen. Ich stapfe zurück zu meinem Stuhl und wünsche mir, dass es morgen früh, wenn er wieder nüchtern ist und es für uns keinen Grund mehr gibt, ihn hier zu behalten, mindestens noch genauso stark regnet wie jetzt. Am liebsten aber noch stärker. Hagel wäre auch nicht schlecht. Endlich eine Bewegung auf dem Überwachungsmonitor. Alex und Jürgen stehen draußen, mit einem jungen Mann im Schlepptau. Ich drücke auf den Türöffner und mache neugierig den Hals lang. Die 3 schleichen herein, alle mit ziemlich betretenen Gesichtern. Der junge Mann lässt sich auf den Stuhl fallen und sinkt regelrecht in sich zusammen. Immer wieder schüttelt er den Kopf, fährt sich mit der Hand über die Augen. Eine Todesnachricht? Aber deshalb bringt man doch niemanden zur Wache. Ich winke Jürgen zu mir. Er macht die Tür hinter sich zu und schaut für einige Sekunden stumm durch die Trennscheibe in den Wachraum. Dann schüttelt er selbst den Kopf. Der Haftbefehl, den du mir heute beim Ausrücken mitgegeben hast. Du erinnerst dich? Ich nicke. Ich bin zwar über 30, aber das weiß ich noch. Das ist er. 24 Jahre, ehemaliger LKW-Fahrer. Letztes Jahr ist er mit 0,6 Promille gegen ein geparktes Auto gefahren, hat Panik bekommen und ist abgehauen. Ein Fußgänger hat alles beobachtet, sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei gerufen. Die Kollegen haben ihn zu Hause erwischt und logischerweise das volle Programm durchgezogen. Anzeige, Blutentnahme, Führerschein sichergestellt. Sein Chef hat ihm fristlos gekündigt, als er davon erfahren hat. Klar, was will er auch mit einem LKW-Fahrer, der seinen Schein verloren hat, weil er betrunken einen Unfall gebaut hat? Tja. Keine Arbeit, kein Geld. Seine paar Ersparnisse gingen für die Miete und die Regressforderungen der Autoversicherung drauf. Als er dann verurteilt wurde, war er pleite, sodass er nicht mal die Geldstrafe zahlen konnte. Sein Anwalt war wohl auch eine ziemliche Pfeife und deshalb kam der Haftbefehl. 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Jürgen fährt sich mit der Hand durch die Haare. Stell dir das mal vor. Der Typ ist grundanständig, hat sein Leben lang nichts angestellt, baut einmal richtig Mist, verliert deshalb seine Arbeit und muss prompt in den Bau. Und danach? Der ist doch fertig. Wahrscheinlich fliegt er auch noch aus der Wohnung, weil er keine Kohle mehr hat. Und andere? Er tritt mit Wucht gegen den Stahlschrank. Kassieren seit Jahren Stütze, weil sie keinen Bock auf Arbeit haben, klauen und saufen viel lieber, brechen hier ein Auto auf, schlagen da jemanden die Nase platt. Und was bekommen die? Er holt noch einmal aus, lässt den Fuß aber wieder sinken. Weißt du, in Momenten wie diesem hasse ich meinen Beruf. Er starrt zu Boden, atmet durch und öffnet die Tür. Ich setze mich hin und nicke. Ja, so geht's mir auch. Donnerstagmorgen, 6.04 Uhr. Wir wecken den Diplom-Ingenieur. Inzwischen ist er nüchtern genug. Er zieht seine Schuhe an, bekommt seine Sachen und geht nach Hause. In seine Wohnung, zu seiner Arbeit. Es regnet nicht mehr. Natürlich. Ich denke an den anderen Mann. Wahrscheinlich wird er jetzt auch geweckt. In der Haftanstalt.